Guten Morgen, Johannes. Danke, dass du für dieses Interview zugesagt hast. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
Ja, mein Name ist Johannes Schmuck. Wie man hört, bin ich Deutscher, bin seit 25 Jahren in der Schweiz, bin selbstständig, arbeite einerseits als Coach und Supervisor und dann unterrichte ich noch einerseits im Führungsbereich und bin relativ viel unterwegs mit der UN-Behindertenrechtskonvention.
Wir haben ja auch uns an einem Tag der Cura Viva so kennengelernt. Das ist dann sicher der Schwerpunkt des Interviews. Aber zuerst mal, Johannes, was hat dich gereizt, Coach und Supervisor zu werden? Was reizt dich am Menschen?
Das war eigentlich so, als ich gestartet habe mit meiner Ausbildung. Ich habe erst Abitur gemacht in Deutschland. Und dann habe ich Jura studiert, ein Semester, und dann habe ich gemerkt, das gefällt mir überhaupt nicht. Und dann bin ich in den Sozialbereich gewechselt.
Okay.
Und da war einer, der mich da begleitet hat, und der war Supervisor. Und das war eigentlich für mich als Person so wichtig, dass ich gedacht habe, das will ich irgendwann auch mal machen.
Okay, und wie würdest du Supervisoren beschreiben, die Arbeit?
Die Arbeit, das ist ja vom Wort her super. Das heißt über, und Vision sehen. Also man versucht so ein bisschen Übersicht, Überblick zu bekommen bei dem, was bei der Arbeit beschäftigt. Und der Witz ist eigentlich, man stellt zum Teil ein bisschen spezielle Fragen, um nicht in der normalen Lösungsbahn zu sein, wie man sonst denkt, sondern auf eine neue Spur zu kommen.
Also du machst so Komfortzonenausweitung.
Genau. Und so ein bisschen unter den Teppich schauen, dahinter schauen. Und das sind im Endeffekt sind Angebote für die Teams oder für die Einzelpersonen oder für die Organisation, um über sich anders nachzudenken.
Und was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Supervisor und einem Coach?
Ein Coach, also Coach gibt es ja ganz viele. Es gibt einen Fußballcoach, Handballcoach, Sportcoach, Fitnesscoach, Ernährungscoach und. Und ein Coach jetzt in dem Bereich, wie ich das mache, der coacht eigentlich vor allen Dingen Führungspersonen. Okay. Also wenn eine Führungsperson irgendwo ansteht, nicht weiterkommt, Probleme mit dem Team hat oder so, das macht ein Coach. Und bei Supervision geht es eher um Teams und Organisationen.
Und wenn jetzt du mal anstehst, kannst du deine Probleme selber lösen oder musst du auch einen Coach oder Supervisor haben?
Ich bin genauso wie alle anderen.
Okay.
Genauso wie alle anderen. Ich gehe dann, das nennt man dann Intervision, mit anderen Supervisoren zusammen. Da legen wir dann die Karten auf den Tisch und jeder berichtet so, ja, wo stehe ich an? Und dann machen wir Rollenspiele oder diskutieren das und tauschen uns aus.
Ah, okay. Du brauchst diese Dienstleistungen, obwohl du selber auch anbietest.
Genau, auch kein Superman.
Auch kein Superman. Aber du hast die Supervision.
Genau, immerhin.
Sehr schön. Und wie würdest du jetzt die Schweiz und Deutschland in diesen Themen beschreiben? So, auch die Mentalität soll jetzt auch kein Bashing oder so sein, aber was fällt dir so auf?
Bezüglich Supervision und Coaching in dem Bereich?
Ja,
in Deutschland gibt es zum Teil Bereiche, da ist Supervision obligatorisch. Also es müssen alle Institutionen machen in bestimmten Bereichen. Das ist hier nicht so. Und gleichzeitig, finde ich, ist die Schweiz so von dem, wie Supervision gemacht wird, ein ganz kreatives Feld. Es gibt Leute, die schaffen mit Kunst, mit Malen, mit Theater, mit Rollenspiel. Das scheint mir zum Teil fast noch bunter hier zu sein als in Deutschland.
Aber ich war ja auch schon viel in Deutschland und mir kommt eigentlich die deutsche Mentalität noch entgegen. Die ist eher straight und so. Also da weiß man, was man hat. Ist das in der Supervision manchmal auch schwierig mit uns Schweizern, so auf den Kern zu kommen, weil wir verharmlosen ja noch viel, merke ich so, wie so straight Probleme auch anzusprechen, oder wie erlebst du das?
Das erlebe ich von Teams zu Teams ganz unterschiedlich. Ich habe zum Teil eher das Gefühl, also so das knallhart Konfrontative, das gibt es hier weniger. Aber es kann durchaus ziemlich tough sein und sehr ungemütlich. Also von daher ist hier nicht nur nett und Komfortzone. Und was ich im Moment merke, so von dem, zum Beispiel in Institutionen, ist so Fragen nach neue Generationen, die kommen mit neuen Erwartungen. Und dass Ältere und Jüngere zum Teil Probleme haben, sich miteinander auszutauschen.
Also so Generationenkonflikt. Genau. Und wie äußert sich dann der Generationenkonflikt? Einfach Spannungen oder wie
nimmst du den wahr? Das sind Spannungen oder zum Teil Erwartungen, dass zum Beispiel jüngere Leute schneller Erfolge erwarten, als es früher war. Oder dass ältere Leute zum Teil eher erwarten, ja, jetzt arbeite hier erstmal 3-4 Jahre, dann kannst du Forderungen stellen. Und da sind Jüngere viel weniger zu bereit.
Okay, okay. Aber wie, also du hast gesagt, du bist dann in den sozialen Bereich gekommen, nach diesem Jurastudium. Wie definierst du das Segment Behinderung? Was ist für dich eine Behinderung?
Also da gibt es ja ganz viele Definitionen. Jetzt mit der UN-BRK ist natürlich alles ein Menschenrechtsthema. Ja. Und sozusagen ganz einfach formuliert würde ich sagen, das ist eine Wechselwirkung. Ne? Eine Wechselwirkung zwischen dem, zum Beispiel Barrieren können das sein oder Hindernisse oder Erwartungen in der Gesellschaft und dem, wie Menschen sind. Das heißt,
und wie würdest du die Wechselwirkung mit der Gesellschaft so wahrnehmen? Weil eben du arbeitest ja noch viel in der Thematik. Wie ist die Gesellschaft bereit, diese Wechselwirkung handzuhaben?
Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Es ist zum Beispiel so, heute ist relativ klar, dass der öffentliche Raum barrierefrei ist. Das heißt, dass man nicht mehr große Klippenhindernisse baut. Das ist wie selbstverständlich gesetzt. So, okay. Das macht die Gesellschaft. Und auf der anderen Seite ändern sich zum Beispiel rechtliche Vorgaben oder Leistungsansprüche. Das heißt, es werden Leute heute behindert, die es früher nicht waren.
Das ist so. Aber eben das mit der Wechselwirkung finde ich noch spannend, weil eben ich habe ja meine Behinderung von Geburt an. Und wenn ich dann sage, ich bin für mich normal, also ich würde mich jetzt nicht als behindert, als Selbstverständnis anschauen, schaut mich die Gesellschaft komisch an. Und dann sage ich ja immer, in der Wechselwirkung, wie du gesagt hast, fühle ich mich manchmal behindert mit euch. Also für mich ist die Behinderung eigentlich die Gesellschaft und nicht mein inneres Ich, oder? Ja. Und dann kommt man so in ein interessantes Feld an Diskussion,
ja,
oder?
Ja.
Aber eben, du arbeitest ja noch viel mit der UNO-BRK. Mhm. Und um das mal so runterzubrechen, was ist für dich die UNO-BRK?
Ich glaube, der wichtige Schritt von der UN-BRK zu vorher ist eigentlich zu sagen, es ist nicht nur eine Wechselwirkung, das war vorher auch schon klar, sondern wie zu sagen, es gibt bestimmte Menschenrechte und die machen wir jetzt nochmal ganz klar, dass sie auch von und für Menschen mit Beeinträchtigung gelten. Und das war vorher, waren das nicht so deutlich. Und dann, wenn es dann konkreter wird, ist es dann zum Beispiel sowas wie Selbstbestimmung oder wie Teilhabe. Das sind so wichtige Begriffe in der UN-BRK, dass das nicht etwas ist, was die Gesellschaft Menschen mit Beeinträchtigung geben kann oder nicht, sondern dass es wirklich ihre Rechte sind. Und dass dich nicht nur eine Institution oder ein Dorf damit auseinandersetzen muss, sondern der ganze Staat.
Und wie nimmst du das so wahr? Wie setzt sich der Staat mit der UNO-BRK auseinander momentan?
Ich glaube, das hat was Ambivalentes. Man will gerne am Ziel sein und ganz viel Haken haben bei den Staatenberichten, so im Sinne von, wir machen super. Aber den Weg dahin, das sieht man immer wieder, wie die Diskussion war, die zum Beispiel bei der SBB war, ja, wie machen wir das mit den Wagen? Dann merkt man, ja, will man wirklich den Weg gehen oder will man sich zum Ziel beamen? Und ich habe das Gefühl, da sind zum Teil Leute, die möchten lieber beamen als gehen, ja, diesen Weg. Und dann merkt man, das ist schwierig.
Das ist so. Und was ich einfach, also die Schweiz hat ja die UNO-BRK 2014 ratifiziert. Aber man muss schon sagen, ein wichtiger Teil hat sie ausgeklammert. Man darf sie auf Probleme, auf Diskriminierung und so aufmerksam machen und man bekommt auch Geld dafür, wenn das passiert. Aber dass man etwas dagegen macht, wie ein Schwimmbad zu barrierefrei machen, das muss man dann eben nicht. Mhm. Also die Einklagerungsklausel hat die Schweiz nicht in der UNO-BRK mit eingenommen. Und das finde ich dann auch ein bisschen, aber da bin ich wahrscheinlich zu aktivistisch, ein bisschen ein Feigenblatt. Man will etwas machen, aber der wichtige Teil, dass etwas gehen würde, hat man so rausgeklammert.
Ich glaube auch. Und wahrscheinlich ist dahinter so die Überlegung, ja, das wird nachher unwahrscheinlich teuer.
Ja.
Und im Hintergrund ist dann je nachdem so ein bisschen das Bild, ja halt, hier sind wir, ja. Wir, Gesellschaft, und da sind die Behinderten. Ja. Und für die tun wir irgendwas, aber man muss aufpassen.
Aber die dürfen nichts sagen.
Die sollen Danke sagen, aber nicht, man muss aufpassen, dass sie nicht immer mehr fordern, ja. Sonst überbordet das.
Aber wie würdest du jetzt sagen, eben, du arbeitest ja schon lange an diesem Thema, wie findest du die Selbstvertretung? Also kommt sie, ist sie schon da, ist sie am Schlafen? Wie nimmst du die Entwicklung wahr von den Eigenvertretern?
Da gibt es ja ein ganz breites Spektrum von Inklusion Handicap über Verbände, die das versuchen zu mobilisieren, Einzelpersonen, Influencer. In den Organisationen gibt es zum Teil Mitsprache, Mitvertretung, People First. Also es gibt eine große Bandbreite. Aber ich habe noch immer den Eindruck, es bleibt alles ein bisschen außerhalb. Also wenn ich zum Beispiel an Schulen denke, da ist das Thema eigentlich noch nicht im Alltag angekommen.
Ja, da gebe ich dir recht. Also schon, aber eben, man will wieder zurückbuchstabieren mit dem inklusiven Schulgedanken. Aber manchmal, und da spreche ich wieder mit dem Aktivistenherz, ich habe nichts gegen Studien. Ich finde Studien super. Mhm. Aber wenn dann jede Institution und jede Universität wieder einen Bericht macht zur Inklusion und man liest die, kommen ja alle zum gleichen Ergebnis. Mhm. Aber wirklich auf die Straße bringen, das ist dann noch etwas ganz anderes. Aber ich habe dann manchmal so das Gefühl, wenn man dann so spricht mit den Menschen, auch die Berichte gemacht haben, wir haben darüber gesprochen, wir haben ja etwas gemacht. Aber so der richtige und wichtige Austausch mit der Gesellschaft passiert dann eben nicht, habe ich das Gefühl.
So. Ich glaube, du sagst was ganz Richtiges, wenn du sagst, auf die Straße bringen. Ja. Es hat ja früher schon verschiedene Bewegungen gegeben. In Deutschland gab es ja mal Krüppelbewegung, ja. Also so. Und ich glaube, wenn man sich überlegt, wenn man es nur thematisieren will, dann ist es eine Kopfgeschichte.
Ja.
Und wenn man aber weitergehen will, wie du sagst, aktivistisch oder als Selbstvertreter, da muss man ein Stück weit auch das Risiko eingehen, auf die Straße zu gehen.
Und Gegenwind zu bekommen auch.
Und Gegenwind zu machen.
Ja, um zu machen.
Gegenwind zu bekommen erstmal, aber erstmal Gegenwind zu machen, das heißt bestimmte Routinen zu blockieren. Und da gibt es ja ganz viel Bewegung, die es schon gegeben hat in der Gesellschaft, in der Ökologie, Rassismus etc. Und ich glaube, wenn da die Leute selber ein bisschen kritischer würden, wird sich das auch ändern. Zum Beispiel, wenn in den Institutionen, wenn man das als ein Beispiel nimmt, oder in den Arbeitsplätzen, Menschen mit Beeinträchtigungen sich gewerkschaftlich organisieren. Das sehe ich.
Sehr spannende ja, Ansatz.
Ja, das, was ich so sehe, das passiert sehr wenig. Mhm. Und das ist ja in der UNBRK auch ein Thema. Und eigentlich wäre das eine Möglichkeit, bestimmte Sachen voranzutreiben.
Ja, ist so. Aber ich war früher echt institutionskritisch. Mhm. Jetzt bin ich manchmal nur noch skeptisch. Mhm. Das bin ich immer noch, das bleibt, glaube ich, auch. Aber eben, ich verstehe dann schon, oder wenn ich dann mit einer Institution spreche, die das Normalitätsprinzip einführen möchte. Mhm. Was das ist, dann ist immer noch dahingestellt. Aber sie probieren es. Und dann wird jemand schwanger auf der Wohngruppe, was ja passieren kann in der Normalität. Ja. Und dann eben die Gesellschaft Wind davon kriegt,
ja,
wird die Institution angeschissen. Also eben, dann ist eben auch der Punkt, ist jetzt die Institution wirklich verpflichtet, Normalität zu machen oder die Gesellschaft? Weil ich nehme ja eine Institution als wirtschaftliches Unternehmen wahr und die bekommt einen Auftrag, um den so auszufüllen. Also wenn die Gesellschaft sagt, die Behinderten brauchen einen sicheren und möglichst weit von uns entfernten Platz, der immer Regenbogen hat und ja nicht kritische Themen zu bewirtschaften hat, dann ist nicht die Institution schuld. Also schon, aber die Grundausrichtung ist eigentlich die Gesellschaft. Mhm. Oder?
Und das war, ich denke, wenn man so ein bisschen die Geschichte anschaut von den Institutionen, die ist natürlich nicht bei jeder Institution
gleich. Nein, es gibt immer noch Dinosaurier. Ja,
genau, und aber viele sind ja, sind zum Beispiel sind im 19. Jahrhundert entstanden. Und es ging eigentlich darum, dass man versucht hat, in der Gesellschaft die, die nicht leistungsfähig oder nicht leistungswillig waren, dass man für die irgendwelche Orte geschaffen hat, zur Linde hinter den sieben Bergen. Ja. Wo die gut versorgt wurden, mehr oder weniger gut und nicht mehr in Sicht waren. Und das kann man heute sicher nicht mehr akzeptieren. Und gleichzeitig muss man überlegen, wenn man gegen Institutionen ist, wenn man so ein bisschen noch mal in der Geschichte zurückschaut, Institutionen an sich, es gibt ja Altersheime, Pflegeheime sind Institutionen. Ja. Oder Polizei, kann man auch sagen, ist auch eine Institution. Und zum Teil ist man ja froh, dass es Institutionen gibt, aber wie sie sind, das ist schwierig.
Ja, ich sage immer, ich habe so zwei Kinofilme, die mein Leben gut repräsentiert. Einer ist Einer flog übers Kuckucksnest. Also nicht, dass die Institution mir Elektroschocks gegeben hat, das nicht, aber so wie mit mir gesprochen worden ist, so: Jan, wir wissen schon, was für dich gut ist. Und ja, nicht renitent werden, sonst reden wir nicht mehr mit dir. Und also soziale Isolation wurde oft praktiziert. Und der andere ist dann der von Stephen King, Misery, wo es um das geht, wo ein Schriftsteller einen Autounfall hat und schwer verletzt ist und dann zu seinem besten Fan, sein bester Fan rettet ihn und er wird dann wieder gesund, weil sie ist ja Krankenschwester und möchte gehen.
Ja.
Und sie lässt ihn nicht gehen. Und dann auch so das Gefälle oder von der Macht, wo man dann anstrebt. Und Johannes, ich kann dir sagen, wenn man Agogen sagt, wisst ihr auch, dass ihr euren Job nur habt, weil wir da sind. Mhm. Da bekommt man ein schönes Feld an Reibung ab über. Aber eben, wie bringt man die UNO BRK an die Gesellschaft? Dass die Gesellschaft sich mit den Themen auseinandersetzen sollte und gar nicht so die Institutionen, weil ich glaube, wenn die Gesellschaft sich mit dem konfrontiert fühlt, ist dann wie ein Dominoeffekt. Mhm. Wie bringt man das hin?
Also ich glaube, da passiert ja zum Teil schon was, dass es neue Medien gibt, wie das, was wir hier gerade machen. Das heißt, dass die Gesellschaft sozusagen oder die es interessiert, die sich damit beschäftigen, andere Perspektiven holen können, zum Beispiel über YouTube. Und dann, dass, wie wenn man SRF nimmt, oder das Radio nimmt oder was es alles gibt, dass man da, der erste Schritt ist überhaupt, Menschen mit Beeinträchtigung kommen vor.
Das ist schon mal.
Das ist schon ein Wunder. Zum Teil denkt man, und dass es sie überhaupt gibt. Und dann das Zweite ist, dass sie nicht als Klischee vorkommen. Also, dass man nicht den Eindruck hat, ja, jetzt, das ist wieder ein Fall von und sieht wieder aus. Sondern, dass sie als Person vorkommen. Und ich denke, der Dritte ist dann, dass sie nicht in der Nebenrolle vorkommen.
Sondern sehr präsent.
Ja, irgendwo zentral. Und dann wirklich auch, wenn ich jetzt vom Film her rede, von dem, was du beschrieben hast, wirklich einen Charakter haben. Also nicht der Böse, die Herzige oder sonst was sind. Also vielschichtig.
Ecken und Kanten haben, genau. Oder?
Und dann finde ich, das ist, dann geht es sicher um Gesetze.
Ja.
Geht um Gesetze, also dass nicht alles nur freiwillig ist, sondern dass zum Beispiel barrierefreie Wohnungen, wenn man das als Beispiel nimmt, oder Arbeitsplätze für Leute, die Leistungseinschränkungen haben, nicht den ganzen Tag oder die ganze Woche gleich viel leisten können, dass sowas angeboten werden muss.
Ja, also bei der Barrierefreiheit verstehe ich sowieso nicht, warum die Politik nur uns das in die Schuhe schiebt, weil Barrierefreiheit ist ein gesellschaftliches Thema. Das sage ich immer wieder in jedem Interview, wo es um dieses Thema geht, extrem gerne. Ob es jetzt eine Mutter oder ein Vater ist mit einem Kinderwagen oder ein alter Mensch.
Genau, wir müssen nur alt werden.
Ja, eben. Und dann ist jeder irgendwo körperlich behindert. Oder? Aber ich weiß schon, wieso dass die Politik das bei uns so macht, weil bei uns kann man von der Verhältnismäßigkeit anzufangen zu faseln, oder? Mhm. Weil es, aber da kommt die Politik noch auf die Welt, weil es kommen selbstbewusste Behinderte, wo immer mehr auch in der Öffentlichkeit sichtbar werden. Und dann kommt der Dominoeffekt in Gang und dann sieht man dann uns viel mehr draußen und dann ist die Verhältnismäßigkeit eigentlich von selber geregelt. Aber hier nochmal ein Aufruf, geht raus, geht die Reibung suchen. Also wie kamst du eigentlich zum Thema Behinderung? Was war so für dich das Schlüsselerlebnis, sich dort hinzuarbeiten?
Also ich glaube, das war wirklich so am Anfang von meiner, als ich angefangen habe mit dem Beruf.
Ja. Noch in Deutschland?
Noch in Deutschland habe ich ein Praktikum gemacht, wo auch dieser Supervisor war, wo ich eben von erzählt habe. Und da, das war was ganz Besonderes, das war ein kleines Wohnheim, wo ich den Eindruck hatte, es ist alles auf Augenhöhe. Es ist nicht, man arbeitet mit Menschen mit Beeinträchtigung, sondern man gestaltet gemeinsam den Alltag. Und das war für mich eigentlich die Initialzündung, hey, das will ich in meinem Leben machen. Ich wusste vorher nicht, hatte keine Ahnung und bin durch Zufall da reingegangen, habe da gemerkt, genau so diese Qualität von Arbeit und Zufriedenheit, das will ich machen.
Sehr schön. Und jetzt, wenn man so Behinderung in Deutschland anschaut und in der Schweiz, gibt es da Parallelen und wo sind die größten Unterschiede als Land? Wie gehen die Länder mit der Behinderungsthematik um?
Also es gibt in Deutschland, das ist im Moment zum Teil noch mehr im Vordergrund als die UN-BRK, das Behinderung, das Teilhabegesetz, wo relativ viel normiert ist und wo zum Beispiel festgelegt wird, das sind jetzt so Diskussionen, wenn ein Mensch mit einer Behinderung in einer Institution lebt, dann hat der nicht ein All-Inclusive-Angebot mit Miete, mit Essen, mit Trinken, mit Sozialpädagogen und allem drum und dran, sondern er kann sagen, ich miete das Zimmer in der Institution, aber ich suche mir die Agogen von woanders.
Ah, okay, ja, das ist in der Schweiz noch nicht so.
Das ist in der Schweiz, das macht noch Stirnrunzeln, wo führt das hin und wie geht das und so weiter. Und da ist man jetzt hier so ein bisschen dran, mit Subjektfinanzierung und solchen Geschichten sich dahin zu bewegen. Aber so die, ich finde, keines der beiden Länder ist so das gelobte Land.
Nein.
Und als ich weiß noch, als ich in der Schweiz gestartet bin mit dem Arbeiten in dem Bereich, das waren ganz schwierige Zustände. Zum Teil hatte ich wirklich den Eindruck, ich bin in Rumänien.
Ja, das muss man sich mal so das in einem stillen Moment ja? mal so überlegen.
Ja, aber das ist lange her, das war vor 25 Jahren.
Nein, also ich bin ja jetzt 29 und ich muss schon sagen, so ab 2000 bis jetzt so 19 Jahre, würde ich jetzt sagen, ist schon viel passiert.
Extrem viel.
Weil bei mir war es klar, separative Schulung war klar, weil da war vielleicht der integrative Ansatz also ein revolutionäres Hirngespinst, aber es war noch nicht da. Aber eben, du hast auch ein UNO-BRK-Navigator erstellt,
ja.
Was ich noch kurz erwähnen will mit drei Begriffen. Haltung, Fähigkeiten und Kenntnisse. Oder
genau.
So. Die Haltung. Um was geht es bei der Haltung?
Also um der Haltung, das gibt so verschiedene Ebenen. Und wenn man es an einem Bild kann man es wie sagen, eine Haltung bedeutet zum Beispiel, das Gegenüber nicht als Objekt zu nehmen, sondern als Subjekt auf Augenhöhe. Und das ist noch leicht gesagt.
Aber sehr schwierig umzusetzen.
Schwierig umzusetzen. Zum Beispiel haben die einen einen Schlüssel und die anderen nicht.
Oh ja, da habe ich auch ein Beispiel.
Nämlich?
Eben, ich habe ja zuerst meine Wohnung gehabt. Da. Ich bin immer gependelt zur Arbeit. Und ich war in einer Behindertenwerkstatt tätig. Und eben, da ging es dann für mich gar nicht mehr. Selbstständig wohnen, selbstständig zur Arbeit gehen, selber auch einkaufen und alles, was dazugehört, auch sich mit der Gesellschaft auseinandersetzen auf dem Arbeitsweg und nachher betreut zu sein. Das ist gar kein Vorwurf an die Institution, aber das war ein Spagat oder eine Verbiegung, die nicht mehr ging, weil ich war immer eine halbe Stunde früher bei der Arbeit, weil der Zug ging nicht anders. Und ich habe mal so gefragt, darf ich eine halbe Stunde früher arbeiten? Dann kann die mir einen Schlüssel geben. Dann kann ich vielleicht am Abend früher gehen, um einen besseren Zug zu bekommen. Nein, das ging nicht. Weil ja, wegen der Aufsichtspflicht und wegen dem, dass ich ja den Schlüssel verlieren könnte und so, habe ich gesagt, ich habe ja einen Wohnungsschlüssel, den verliere ich ja nicht. Mhm. Also, so, und dann war dann die Enderklärung so, ja, wir würden ja schon gerne, aber es ist eine Weisung vom Stiftungsrat und wenn wir dir einen Schlüssel geben müssen, müssen wir den allen geben. Und sie alle sind nicht so stark wie du, habe ich gesagt, ist das mein Problem? Und dann kommt man wieder in einen schönen Diskurs oder eben nicht, weil die Überforderung der Fachpersonen eben dann irgendwo einen Horizont erreicht, den sie sich gar nicht vorstellen können. Und dann werden wir eben wieder bei der Ausgangsfrage. Wie nimmst du die Institutionen wahr in der Haltung zu Behinderungen, indem sie arbeiten müssen? Sehen Sie uns als Objekt oder als Mitmenschen? So generell. Was nimmst du
generell würde ich sagen, beides.
Beides.
Wenn ich sagen würde, sie sehen dich nur als Objekt, das würde nicht stimmen.
Nein.
Wenn ich sagen würde, ja, man kann alles verhandeln, es geht nur um dein Wohl, es ist tritratru, das ist es sicher nicht. Zum Beispiel Institutionen sind zum Teil darauf angewiesen, dass ihre Plätze belegt sind.
Ja.
Und das oder sie müssen Leute entlassen.
Das ist so.
Und da kannst du aus deiner Sicht natürlich sagen, das ist ein Problem, aber nicht meines. Und auf der anderen Seite wird es dann zu deinem oder zum Problem von jemand anders.
Weniger Personal hier ist.
Genau.
Aber eben, das ist dann auch immer für mich so ein kleines Feigenblatt, wenn man sagt, Selbstständigkeit fördern.
Mhm.
Ja, wenn man das sich zu Ende denkt, müsste die Institution eigentlich sagen, in 20 Jahren, wenn wir alle gefördert haben, braucht es uns so in dieser Form nicht mehr. Und das nehme ich nicht so wahr. dass man diesen Ansatz hat.
Ja, also, und es ist nicht immer die Frage, wie weit geht das? Ja. Also wie die Selbstständigkeit fördern, wie weit kann man in dem gehen? Und ich finde es noch wichtig zu unterscheiden zwischen Selbstbestimmung und Selbstständigkeit. Die Selbstständigkeit, die heißt für mich so, dass ich bestimmte Dinge, also ich kann selber kochen zum Beispiel oder ich kann selber mich baden oder ich kann selber dies oder das, selbstständig. Und ich glaube, zum Teil wird das verwechselt mit der Selbstbestimmung, dass ich selber entscheiden kann, will ich jetzt was essen oder nicht? Oder
was will ich
essen? Oder was will ich essen? Oder will ich am Morgen duschen oder will ich am Abend duschen?
Oder gar nicht.
Oder gar nicht. Oder zweimal. Ja. Und ich glaube, dass viel Einigkeit besteht mit der Selbstständigkeit, aber schnell gedacht wird, ja, weil der im Rollstuhl sitzt, dann ist das mit der Selbstbestimmung bei dem auch nicht so weit her.
Ja, das sehe ich immer, wenn ich so alleine mal auf den Zug warten muss, manchmal halt eine halbe Stunde, je nachdem, und dann einfach so da sitze, habe ich schon vielmals so gemerkt, dass die Gesellschaft auch nicht weiß, was ist jetzt mit mir.
Ja.
Weil dann kommen so die Fragen, wo ist die Begleitperson? Geht es dir gut? Und
ja.
So. Und je nach Lust und Laune sage ich, ja, die ist mir davon gelaufen, die hat es angeschissen. Und, ja, so, genau. Und dann merkt man so, wie der Denkprozess ja. weitergeht. Muss ich jetzt da was machen?
Genau.
Oder so. Aber das sind dann eben die Feldversuche und die Reibungen, oder? Um wieder zurück zum Navigator zu gehen. Eben, wir haben über Haltung gesprochen. Wie sind dann die Institutionen mit dem Wissen, also mit den Kenntnissen, ja.
Ja, ich denke, mit den Kenntnissen, das erlebe ich auch sehr unterschiedlich, aber eigentlich, da passiert relativ viel, dass man sich mit neuen Technologien auseinandersetzt, dass man im Sanitärbereich Dinge hat, das erlebe ich gut. Ich finde zum Teil einen kritischen Teil, was ich sehe in Werkstätten, dass die Leute, die haben ja meistens eine handwerkliche Ausbildung oder eine kaufmännische Ausbildung und dann macht ein Teil vom Personal eine arbeitsagogische Ausbildung, das geht so 2-3 Jahre und nachher machen sie keine Weiterbildung mehr. Und das ist eigentlich, finde ich, wenn man dann sagt, die sind mit 30 fertig, ja. Ich finde, da müsste sowohl von den Personen wie von den Institutionen mehr Effort passieren, dass die Leute sich mit neuen Themen auseinandersetzen.
Ja, aber mit den Kenntnissen und der Haltung, ist da dein größtes Feld mit Supervisionen? Weil ich denke, wenn man ja die Kenntnisse hat, kommen die Kenntnisse mit der Haltung in Konflikt.
Genau.
Wie setzt man jetzt das um, dass ich auch dahinter stehen kann mit meiner Haltung? Bist du dort am meisten engagiert?
Ich bin am meisten engagiert jetzt als Supervisor, ja. Eigentlich in Konflikten in Teams, ja. Wo sich Leute in Teams nicht einig sind und Dinge nicht aussprechen, ja. Und dann zum Teil anstehen, ja, ich habe in dem Bereich zum Beispiel, ein Beispiel, ich habe, wenn es ums Duschen geht, was wir eben gesagt haben, da bin ich dafür, dass jeder entscheiden kann, wie er und was er will. Aber wenn es ums Essen geht, soll nicht jeder entscheiden können, was und wie er will. Und das sind so ganz kleine Situationen, das klingt banal, ist aber für die Leute, die da wohnen, schwierig, weil dann merken die, ja halt, beim Duschen geht es so, beim Essen geht es so. Und eigentlich entscheiden die Mitarbeiter und nicht ich, wie der Hase läuft. Ja. Und das finde ich, das sind viel Haltungsthemen oder Feedback in Teams geben, das ist ein großes Thema. Man sieht, wie jemand anders arbeitet und hat man den Mut, dem Feedback zu geben und zu sagen, hey, wir wollten so und so und du machst es ganz anders, warum?
Ja,
das hast du wahrscheinlich auch schon erlebt.
Ja, das ist. Aber was ich dann immer wieder feststelle, Quereinsteiger,
ja?
Liebe ich. Ja. Die bringen in ein Betreuungsteam ja. so neue Denkansätze. Also auch jemand von einem ganz anderen Beruf. Ich habe manchmal echt Mühe, also grundsätzlich mit den Ausbildungsrichtungen, vor allem bei Kindern, wenn man von Heilpädagogik mhm. spricht oder Sozialpädagogik, da habe ich schon Probleme mit Begriffen, mhm. weil uns muss man nicht heilen und uns muss man akzeptieren und nicht heilen, weil Behinderung ist eine Vielfalt, ist mhm. keine Krankheit und auch sozialisieren muss man uns nicht. Uns muss, so, sollte man im besten Fall befähigen und pushen, mhm. neue Dinge zu machen, oder? Und auch erwachsene Agogis. Ja, eben, wenn man dann schon Probleme hat, und da hatte ich musste selber einkaufen, aber wenn ich ein Papiergebrauch habe bei der Arbeit oder so banale Sachen, muss ich fragen, ob ich das darf. Mhm. Habe ich auch schon gesagt, wenn ich jetzt nochmal fragen muss, gehe ich in den Mikro mhm. und gehe es mir selber genau. kaufen. Und dann merkt man dann einfach, es ist dann ihre Komfortzone wird getestet. Ja. Und dann habe ich oft gemerkt, wird man auch geschnitten, weil mhm. man sich nicht, also auch nicht alle. Ich hatte eben mit den Quereinsteigern hatte ich am wenigsten ein Problem. Aber so, dann wird man echt auch abgehängt. Also, also so sozial gemieden, weil, mhm. weil der eben immer aneckt. Oder man möchte alle in eine Schublade packen. Mhm. Und das ist so jetzt 10 Jahre her. Aber wie siehst du das? Hat man gerne Reibungsflächen in den Institutionen?
Also ich glaube, das Erste, was du gesagt hast, das war ja bei dieser Tagung, wo wir uns kennengelernt haben, ja. bei Cura Viva auch ein Thema. Passend zum Beispiel überhaupt der Begriff Sozialpädagogik oder Heilpädagogik, ja. weil man dann ja wie so eine Grenze zieht, hier ist Normalpädagogik und da ist die mit dem mit abweichenden Verhalten, die anders sind. Ja. Und wenn man von einer inklusiven Gesellschaft redet oder über den BRK, muss man eigentlich sagen, das ist ein bisschen überholt, so zu denken. Und überhaupt diese Begriffe zu machen, sondern dann passt für alle Agogik oder für alle Pädagogik und nicht für die einen die Spezialpädagogik und für die anderen die Normalpädagogik. Und das denke ich, das ist so auf der Begriffsebene und so von Reibung, von Konflikt, von Auseinandersetzung in Institutionen zum Beispiel oder auch in der Gesellschaft. Ich glaube, so ein bisschen Konflikt, wenn ich jetzt die Gesellschaft nehme, und das Beispiel, was du eben gesagt hast, du bist da auf dem Bahnsteig und du sagst, ja, die ist mir davongelaufen, meine Begleitperson. Da, einige werden so ins Nachdenken kommen und werden über sich selber lachen und sagen, ja, ist eine Verrückte. Verrückt, dass ich da überhaupt auf da hingehe und denke direkt der Arme. Ja. Und für andere ist das so weit weg. Die denken dann wirklich, Jesus Christus, hoffentlich passiert mir das nie mehr. Also und von daher denke ich so, einige sind dazu bereit zu lernen und für andere ist das ein bisschen außerirdisch.
Und wie muss ich mir das vorstellen, wenn man wieder zum Navigator zurückkehrt, bei der dritten, bei den Fähigkeiten?
Ja.
Unter was geht denn das?
Unter Fähigkeiten, ich sage, das können zum Beispiel Fähigkeiten sein in der Gesprächsführung oder Fähigkeiten, ganz, ganz konkrete Dinge, jemand unterstützen bei irgendwas, beim Duschen oder ja. sonst irgendwie im Alltag oder in der Werkstatt. Und das sind Fähigkeiten, die kann man lernen. Die muss man lernen, die kann man lernen. Und das ist eben der Challenge, das von der Haltung her auf Augenhöhe zu machen, ne?
Das ist so, und dann spüre ich so draus, dann wären wir beim Assistenzmodell angelangt.
Mhm. Oder? Genau.
So, ist das so die neue Richtung, die du siehst, als auch wenn man zurück zur Pädagogik geht oder auch Sozialpädagogik, ist das neue Pädagogik, die Assistenz jetzt in der Agogis?
Also ich denke, die Grundidee hinter der Assistenz,
ja.
Die, das kann man auch begleiten nennen oder so. Die Grundidee dahinter, die sollte eigentlich überall greifen. Also die Grundidee ist eigentlich, dass ich da unterstütze, auf Anfrage von der Person oder nachdem ich geklärt habe, was die Person will, nachdem wir das geklärt haben, dabei unterstütze, soweit es braucht und Punkt. Und überprüfe zum Beispiel, will die Person überhaupt eine Unterstützung von mir? Und nicht selbstverständlich voraussetze, ich habe hier den Beruf, also muss der mit mir klarkommen.
Ja, aber wenn man dieses Spannungsfeld so aufmacht und sagt, Assistenz ist vielleicht der neue Weg, habe ich auch schon mit vielem Personal, auch Pädagogen gesprochen, da sehen sie große Fragezeichen auch mit der Entlohnung. Oder wenn ich Fachpersonal bin, habe ich einfach das Zehnfache wieder als Assistent. Oder dann werden wir wieder bei der Politik und der Gesellschaft, oder?
Ja, du hast zwar nicht ganzes Zehnfache, hast ja. Du nicht, aber du hast es Mehrfaches, das ja. Zwei, drei, je nachdem Vierfache. Und so wie die Entlöhnung jetzt zum Teil ist, ist es natürlich für die Assistenzgeber prekär.
Ja.
Also, weil sie schaffen, sie haben nicht, was weiß ich, 8,4 Stunden, sie sind bedroht davon, wenn man es von ihrer Sicht sieht, entlassen zu werden. Sie haben schlechten Lohn, sie können nicht einen Betriebsrat machen und so weiter und so fort. Ich denke, das muss sich noch verbessern. Und da ist einerseits Finanzen, die Invalidenversicherung zum Beispiel, aber auch die Politik dran.
Ja, und ich habe mal mit jemandem gesprochen in der Politik, wenn man sieht, im sozialen Bereich und auch in Pflege, können gar nicht mehr alle bis zur Pension arbeiten, weil der Job so intensiv ist. Also eben, da kommt auch noch ein Problem hinzu, die ich sehe, muss die Politik und die Gesellschaft lösen, dass man wieder andere Arbeitsfelder mehr unterstützt oder auch mehr Anreize schafft.
Ja.
Oder wie siehst du das?
Das war ja gestern, ist ja eine neue Studie rausgekommen, so zum Thema Stress, ja. Stress und Belastung. Und das ist sehr deutlich, dass es auch bei jungen Leuten ist. Also nicht nur bei älteren Arbeitnehmern, sondern auch bei jungen. Und das gerade im Gesundheits-Sozialbereich, also die Branche, über die wir hier reden eigentlich, dass gerade in dieser Branche der Stress sehr am Steigen ist. Und das ist natürlich, wenn man das einfach laufen lässt, hat man entweder gesundheitliche Folgen oder das ist ja auch, es gibt ja diesen Fachkräftemangel oder die Leute steigen aus der Branche aus. Ja. Das heißt, die schaffen da nur ein paar Jahre und gehen dann nachher reisen oder machen Kiosk auf oder machen was anderes.
Das ist so. Und eben, du hast mir noch einen Artikel geschickt von der kulturellen Teilhabe. Was muss ich mir darunter vorstellen? Ich habe den Artikel gelesen, aber den okay. Zuschauer.
Ja, also das ist so Teilhabe, das ist so ein Begriff in der UN-BRK und da geht es nicht nur um Teilnahme, also irgendwie dabei hocken oder von außen sehen, sondern mitgestalten, mitmachen. Das heißt eigentlich Teilhabe. Und eine Form, ein Bereich von der Teilhabe ist diese kulturelle Teilhabe. Und da kann man so verschiedene Stufen eigentlich unterscheiden. Also man kann es, wenn man zum Beispiel Theater macht oder Film oder wie auch immer, wenn man zum Beispiel Theater klar macht, heißt das, also dass auch Menschen mit Beeinträchtigungen, das ist so die einfachste Form, Theater schauen können. Theater, das ist Spectating, dieses Zuschauen. Ja, und dann geht es entsprechend weiter, dass sie zum Beispiel nach einer Theatervorstellung mit den Schauspielenden reden können. Und dann steigert sich es eigentlich immer weiter, dass sie selber Theater machen können. Zum Beispiel in einem bestehenden Theater, das ist schon wieder ein bisschen mehr. Und die stärkste Form von Teilhabe ist eigentlich, dass sie Theater von A bis Z komplett selber machen. Also vom Bühnenbild, vom Maskenbild etc. Und zwar nicht als... Das gibt ja das Theater Hora.
Ja, was ich super finde, weil das hat so wie einen dritten Zweig in der Berufswahl aufgetan, oder?
Genau. Und dann aber, die Idee sollte natürlich nicht sein, es gibt ein Theater für Sehbeeinträchtigte, Theater für die, sondern dass es eigentlich ein kreatives Theater ist, wo dann auch, was weiß ich, Menschen mit Beeinträchtigung mitmachen.
Und ich habe so den Artikel gelesen und wollte dich fragen, das, was ich hier mache, würdest du das auch unter kulturelle Teilhabe beschreiben? Und eben, ich sehe dann das so, die Digitalisierung hilft den Behinderten. Aber wieso bringt es die Gesellschaft nie fertig, alle ins Boot zu holen? Weil früher hat man uns abgestellt und gesagt, ihr seid nicht mehr leistungsfähig. Durch die Digitalisierung werden wir es. Aber so in die Generation 60 plus, oder es fängt schon mit 50 an, hängt man jetzt langsam ab, wenn sie nicht Eigeneffort leisten wollen. Wieso bringt es den Menschen nie fertig, alle mit ins Boot zu holen?
Also ich glaube, also das ist so, wie du beschreibst, es werden immer bestimmte Gruppen integriert und neue Gruppen exkludiert. Ja. Und das also sieht man, das ist nicht ein Phänomen in Deutschland oder in der Schweiz oder in Europa, sondern in vielen Gesellschaften oder in allen Gesellschaften. Und ich glaube, daran sieht man eigentlich, dass es nicht ein Zustand ist, Inklusion, sondern ein Kampf. Und zwar, dass man wie ein bisschen auch aufpassen muss, zum Beispiel du könntest jetzt sagen, ja, ich habe jetzt hier meinen YouTube-Kanal und jetzt kriege ich noch schöne Werbeaufträge und dann kriege ich noch eine schöne Anstellung, dann ist die Sache für mich erledigt. Schau zusammen, das mache ich und die anderen interessieren mich nicht. Und dann merkt man ja halt, es war ja mal, Flüchtlinge waren mal ein Thema, jetzt merkt man, das ist noch immer ein Thema, die will man draußen halten. Und das hat sicher was damit zu tun, wie, und man merkt, es ist nicht ein Thema vom Kapitalismus, weil man merkt, es in sozialistischen Ländern spielt das vielleicht auf eine andere Art, aber das Thema spielt auch. Und das heißt, es hat wohl was ein bisschen in dem Sinne zu tun, dass Menschen diese Leistung, Inklusion, immer wieder neu erbringen müssen, auch als Familie.
Das ist so. Und auch wenn man viel gemacht hat, es gibt immer wieder, wenn man auch ein Thema bewirtschaftet hat, immer noch Unterfächern von Themen, wo man immer wieder auch sich selber auch hinterfragen sollte und muss. Und das ist Arbeit, das ist das. Und das wäre ich manchmal froh, würde auch so anerkannt werden wie ein sozusagen 8-Stunden-Job oder so, wo man Arbeit leistet, dass man auch so gesellschaftliche Arbeit genau auf die gleiche Stelle setzt. Aber das ist dann auch wieder ein Thema für sich. Aber jetzt noch kurz möchte ich noch auf deine Person so zu sprechen kommen. Wenn du jetzt nicht so viel mit Menschen arbeiten musst und darfst, was macht der Johannes sonst noch? Ich habe gesehen, Borussia Mönchengladbach ist ein ein Kleber. Freust du dich auf den Start der
Bundesliga? Genau, jetzt geht's los. Ja, ich verfolge das natürlich jetzt nur noch aus der Ferne. Ja, aber
ist auch schön, oder?
Genau, ist super. Das ist so lebendig und verbindet mich natürlich ein bisschen mit Kindheit und Jugend, weil ich da in Mönchengladbach groß geworden bin.
So, warst du Fan von Günther Netzer?
Genau. Der hat meiner Mutter sogar mal eine rote Rose gegeben.
Oh, okay.
Alles ist aber länger her dann.
Wo er noch lange Haare hatte und Wind im Haar.
Und mit einem Ferrari unterwegs war und eine eigene Disco hatte und so.
Ja, das warst du auch zum Komfortzonentester der alten Bundesliga, wo der Günther gekommen ist und so alte Regeln gebrochen hat. Oder? Das ist schon immer spannend bei Menschen, wie immer so die neue Generation manchmal auch im Konflikt mit den Alten ist. Ja. Aber das braucht es, glaube ich, auch. Also eben so den Konflikt nicht scheuen, sondern auch sich auseinandersetzen, oder? Und wie bist du zufrieden mit den Einkäufen von München, Borussia Mönchengladbach?
Ja, die kaufen ja viel in der Schweiz ein.
Ja, das ist so der verlängerte Arm der Schweizer Liga. Die
kaufen so ein bisschen die Schweiz leer. Sie hatten ja auch den Favre als Trainer. Ja. Das ist die Epoche ist jetzt vorbei. Aber ich glaube, sie haben viel Freude dran. Und ich natürlich auch.
Und er hat sie auch geprägt. Oder? Er hat so wie, er ist ja dort so gekommen in der Barrage.
Genau.
Und hat sie ja gerettet und hat so wie die neue Epoche mit dem Max Ebald auch mitgeprägt.
Oder? Genau, mit dem Max Ebald. Und er ist so ein bisschen so als Retter auftreten, das ist natürlich immer eine schöne Rolle.
Das ist so. Und dann wird man nicht mehr so hinterfragt, außer man ist so, wie lange war er dort? 8 Jahre, oder?
Ich weiß nicht, ob es ganz so lang war, ja, aber war relativ lang und dann hat er ja den Absprung nach Frankreich gemacht.
Es war nicht so schön, aber ich kann ihn schon auch verstehen, weil Borussia Mönchengladbach ist jetzt eine wieder eher größere Rolle, aber wo Favre mit ihnen gearbeitet hat, haben sie halt immer wieder das Team Ende der Saison verkauft.
Ja.
Und er musste immer wieder bei Null anfangen. Ja. Und dann ist die Frustration natürlich groß irgendwann. Und jetzt ist er bei Dortmund, bei der anderen Borussia. Und jetzt kann er sich beweisen.
Jetzt gilt's. Jetzt haben sie ja sich weit aus dem Fenster gehängt und haben gesagt, sie wollen Meister werden, koste es, was es wolle. Und sie nehmen viel Geld in die Hand.
Ja, und sie haben aber auch nicht nur Stars gekauft, sondern so Spieler, die den nächsten Schritt zu einem Grossclub machen wollen, oder? Mhm. Aber auch Borussia Mönchengladbach hat auch wieder viel in die Infrastruktur und in die Jugend gemacht. Sie haben da Hotels gekauft, aber was haben sie noch alles gemacht?
Die haben ja dieses Stadion, also das gibt es jetzt, das ist nicht mehr so ganz neu, der Nordpark und früher war es der Bökelberg, das war noch zu meiner Zeit. Das war noch ein Stadion mitten in der Stadt und das war es, ein Fußballspiel war, sind alle bei mir zu Hause vorbeigelaufen, dann wieder zurück und man konnte in der Stadt hören, wie ein Tor geschossen hat.
Ah, okay. Ob die einen haben, musste man gar nicht Radio hören.
Musste man gar nicht. Man hat der Jubel, dann wusste man, Borussia hat ein Tor geschossen.
Und wenn das Raunen kam. Und
dann waren die anderen ein Tor geschossen.
Schön, schön. Und sonst?
Sonst ist noch, was mich interessiert, ist Philosophie.
Ah, okay.
Das habe ich auch mal studiert und das verfolge ich noch ein Stück weit. Das hilft mir zum Teil auch, anders über Dinge zu denken.
Das Andersdenken, das hilft manchmal. Welche Philosophen haben dich dann so geprägt oder jetzt so neu?
Jetzt, was ich im Moment lese, ist Sloterdijk. Sloterdijk, das ist jetzt ein Philosoph, der lebt auch noch. In Deutschland ist der. Der hat zum Teil sehr spezielle Wortschöpfungen, eine witzige Art, über Dinge nachzudenken. Und als ich studiert habe, da ging es einerseits natürlich so um die Kant und Heidegger und solche Geschichten. Da habe ich mich eigentlich am meisten mit beschäftigt.
Ich bin auch der Philosophie recht angetan. Mir bringt es immer wieder, die Stoiker zu lesen.
Ja.
Weil die Stoiker sind dann immer so der Gegenentwurf zur immer mehr präsent zu sein, sondern mal so richtig einfach zu sagen, ja, du stirbst ja sowieso, wieso immer so verbissen an den Themen dran zu bleiben, lass wieder mehr Luft und genieß die Zeit, weil das ist ein Wert, den du nicht siehst, aber den immer mehr auch weggeht und nutzt das auch als großen Wert, oder?
Ja.
Seneca und so.
Seneca liest du dann. Ja, da gibt es auch schöne Sachen von Schopenhauer. Der hat auch zur Lebensweisheit geschrieben und viel von den Stoikern gelernt.
Ja, und Bücher liest du auch so?
Bücher ist natürlich Philosophie. Das kommt alles in Büchern. Die sind online noch ziemlich hinter der Welt.
Ja, und sonst sind es nur immer so Ausschnitte, die gelesen werden, aber so ein großes Buch. Aber wie siehst du es in der Philosophie? Viele sind die alte Werke. Du hast jetzt einen Philosoph genannt, der Jetztzeit. Aber wie siehst du es dort? Kommt auch eine zweite oder neue Generation an Philosophen? Weil in der Menschheit jetzt momentan wäre es wieder gut, man hätte mehr Philosophen, die auch gehört werden, aber die nicht populistisch sind, sondern einfach nur ihre Gedanken mitteilen, ohne Wertung drin zu haben. Oder?
Also das ist das Schöne in der Philosophie, die werden sich niemals einig. Es gibt immer Lämpe, es gibt immer was Neues, es gibt immer frische Impulse. Und man denkt zwar immer wieder so, jetzt reden die schon 2500 Jahre, jetzt kann ja nichts mehr kommen. Und es kommt passiert immer wieder was.
Es kommt immer, obwohl die Themen sich immer wieder gleichen.
Ja, genau, aber kommt ein neuer Aspekt, eine neue Frage. Und was natürlich die, was anderes, was du sagst, hört die Gesellschaft drauf oder setzt sich die Gesellschaft damit auseinander? Da gab es ja mal im Fernsehen dieses philosophische Quartett. Ja. Das war so eine Möglichkeit, wie sozusagen mitzuhören. Und dann ist die Frage, kommt das wieder mehr in Schulen auf, Philosophie? Oder der Binswanger, das ist ein Ökonom. Es ist ja gerade so eine Ausstellung, wo es so um Glück geht. Und der sagt auch, man soll nicht nur über Bruttosozialprodukt reden oder wie die Bhutanesen über Bruttoglücksgeschichten, sondern man könnte auch, wie das, was du eben gesagt hast, über eine Leistungsfähigkeit von der Gesellschaft reden, wie integrativ ist die?
Ja.
Und dann mal eine Gesellschaft daran messen.
Und an welchen Themen oder Philosophien bist du gerade dran? Was beschäftigt dich, als wenn man wieder zurückgeht im Thema Behinderung? In welche Richtung geht es in der BRK? Was steht an bei dir?
Bei mir, ich bin jetzt also einerseits in Deutschland, ich weiß, in einer sehr großen Institution, also die haben 2900 Mitarbeiter, das ist ein Riesenladen. Und mir geht es eigentlich darum, UN-BRK, ich glaube, im Moment entstehen viele Leuchtturmprojekte. Also die machen was, die machen was, die machen was und immer so ein Highlight. Ja. Und ich glaube, die Herausforderung ist in die Breite.
Ja, nicht nur in die Höhe.
Nicht nur, hey, wir haben jetzt eine super Ausstellung gemacht oder wir haben Quartett gemacht oder wir haben Kiosk gemacht, sondern in die Breite zu gehen.
Ja, weil wenn man dann wieder sieht, was der jetzige Gesundheitsminister so vorschlägt, Jens Spahn mit den beatmeten Behinderten, das ist ja dann wieder schönes Mittelalter, dass die nicht mehr zu Hause so gepflegt werden, sondern ab einem gewissen Standard müssen sie in Heime. Das schlägt er ja so vor. Aber da muss ich die deutsche Behinderungsbewegung mit Raoul Krauthausen echt loben. Die sind auf Zack und gehen auch demonstrieren. Und sie sind, das muss ich sagen, aber das ist bei uns in Entwicklung. Die Schweizer sind halt hinter den Bergen. Manchmal dauert es ein bisschen, sich am Formieren, aber da könnte man sich ein Beispiel nehmen an der Behinderten-Selbstvertretung in Deutschland. Also natürlich federführend mit Raoul, oder?
Ja, Sozialhelden und diese verschiedenen, die was am Aufbauen sind. Und das braucht Mut.
Ja.
Das braucht Mut und dann aber auch sich zusammentun und nicht so eine Vorzeigeperson nur zu haben, sondern mit mehreren Leuten wirklich
eben auch die dort Beine zu stellen. Die Breite ansprechen, oder? Mal, liebe Johannes, wir wären eigentlich schon am Schluss. Und am Schluss gibt es immer noch zwei Fragen. Wieso hat der Johannes für dieses Interview zugesagt?
Das war, als wir uns getroffen haben. Also ich fand erstens dich sympathisch.
Danke gleichfalls.
Und das Zweite, du hast ja auch einen Input gemacht, also bei dieser Tagung. Und ich fand, das hat Hand und Fuß gehabt.
Sehr schön, danke vielmals. Und wie fandest du jetzt das Gespräch?
Ich fand es offen und unkompliziert und echt.
Schön, schön. Und wie jetzt jeder Gast, liebe Johannes, hast du ein Schlusssegment, wo du irgendetwas noch sagen kannst, einen Witz erzählen kannst, das sei dir überlassen. Ich klinke mich da raus und sage dir großen Dankeschön.
Also nochmal danke an dich und dann etwas frontaler in die Kamera. Ich kann eigentlich nur sagen, Mut. Ich finde es wichtig, Mut zu haben und Risiken einzugehen und dem eine Chance zu geben. Danke.